Gottes Willen. Das ist die Schmiere von dem Abgewaschenen. Also, wir haben jetzt gerade in wenigen Minuten um über 20-25% zugelegt. Ja? Also ich bitte, das zu notieren. Okay, so. Thema ist die Approximationskomplexität und an sich ein so in den mittleren 90er oder nicht unbedingt mittleren, aber zu Beginn der 90er Jahren sehr, sehr traurigen Zustand. Was man wusste, Approximationskomplexität des Clique-Problems unbekannt. Ja, das war durchaus möglich. Also da hat irgendjemand sehr, sehr nass gewischt. Das ist wirklich eine Sauerei. Es war durchaus möglich, dass es Approximationsalgorithmen geben könnte, die sehr, sehr scharf approximieren mit zum Beispiel beliebig scharfen konstanten Faktor, dass es also Approximationsschemata geben könnte. Es war auf der anderen Seite vollkommen klar, dass von den Bemühungen her gesehen ein wirklich überzeugender Approximationsalgorithmus so gut wie ausgeschlossen war. Bloß Argumente, die dann tatsächlich das auch belegen würden, dass das Clique-Problem schwierig ist, also zum Beispiel nicht in der Klasse APX liegt. Was war APX? Clique nicht in APX zu erwarten. Und APX waren all die Probleme mit konstantem Approximationsfaktor. Kann natürlich auch besser sein, dass der Approximationsfaktor sehr nah an die 1 geht, aber ausgeschlossen sind hier Probleme, die nur schwache Approximationen erlauben, zum Beispiel von der Form eine Approximation innerhalb eines Faktors 1 durch Log. Ja? Das wäre ausgeschlossen mit konstantem Approximationsfaktor. Ja, nicht? Und da hat man sich nun wirklich Gedanken gemacht und dann gab es immer mehr und mehr Hinweise darauf, dass tatsächlich es in die richtige Richtung geht, heißt, dass man tatsächlich zeigen konnte, dass letztlich das Clique-Problem überhaupt nicht das kann man nicht sagen, aber dass es extrem schwach nur zu approximieren war. So, und insbesondere reden immer noch über den Stand der frühen 90er, gab es an sich wichtige Fragestellungen von der Form Besitz Vertex Governed polynomielles Approximationsschemata. Bis heute scheint es so zu sein, dass es tatsächlich bei Vertex Governed sich um ein Problem handelt, das einen Faktor 2 erlaubt und nicht besser. Kann man bis heute aber noch nicht wirklich belegen. Es gibt tatsächlich Vermutungen, die als Konsequenz eine Approximationsleistung von Faktor 2 aber nicht besser implizieren. Aber diese Vermutungen, die sind durchaus nicht wirklich gesichert. Independent Set, Approximationskomplexität, Independent Set ist genau dasselbe wie Clique. Das ist halt die Frage, die ich gerade angesprochen habe. Und Maxat, das wäre dann so im Wesentlichen dasselbe Kaliber wie bei Wordiscover. Da hat es weitere Fragen, fundamentale Optimierungsprobleme, kombinatorische Optimierungsprobleme wie Setcover. Ja? Ich habe eine Reihe von Mengen und ich versuche, ein Universum mit möglichst wenigen dieser Mengen zu überdecken. Und das ist bei Setcover halt so, dass es einen prominenten Greedy-Algorithmus hat, der das Problem löst approximativ, allerdings nur bis auf einen Faktor log n, wobei n die Größe des Universums ist. Naja, für all diese Fragestellungen, Vertex-Cover, Approximationskomplexität, Independent Set und Clique, braucht es wirklich eine völlig neue Sichtweise und die ist dann über mehrere Jahre dann letztlich herangereift. Und was ich machen möchte, ist Ihnen diese neue Sichtweise natürlich Nummer eins zu vermitteln, zu motivieren, warum man das braucht. Und das denke ich mal, das sollten wir hinkriegen. Was ich nicht machen werde, ist tatsächlich diese neue Sichtweise zu zeigen. Ja, da hat es tatsächlich, da bräuchte ich dann schon 4, 5 weitere Wochen, um das hinzukriegen. Das ist nicht so ganz ohne. Ja, aber das ist jetzt so der Hintergrund, da möchte ich hin. So, völlig neue Sichtweise. Ein allererster Schritt in dieser Richtung ist der Schritt, der sagt, bitteschön, wir haben doch diese herrliche Welt der Sprachen. Nicht? Und herrliche Welt, warum? Naja, ich habe die Riesenklasse der NP-vollständigen Probleme und recht wenig Unterschied unter Sprachen, die in der Klasse NP sitzen, obwohl wir natürlich gesehen haben, dass es Sprachen mit, mit mittlerem Schwierigkeitsgrad, nicht effizient lösbar, nicht NP-vollständig, aber irgendwo dazwischen geben muss, aber die praktisch relevanten Probleme sind alle entweder einfach oder schwer, da gibt es nichts Mittleres. Wenn man Graphisomorphie und Faktorisierung mal ausklammert. Ne? Also das sind praktisch relevante, sehr praktisch relevante Probleme, aber lasse ich die beiden mal ausgeklammert. So, also, was ist schön? Sprachen. Situation für Sprachen. Nicht in dem Sinne, dass ich einerseits Vollständigkeit und andererseits Effizienz habe. Was ist hässlich? Optimierungsprobleme, weil die Herrschaften haben ihr eigenes Gesicht. Also hässlich ist natürlich die Frage der Klassifizierung, weil das könnte auch die Klassifizierung sein, interessant, Optimierungsprobleme. So, und was ich deshalb machen möchte, das ist hier der Ansatz der Gap-Probleme. Ich möchte ein Optimierungsproblem in das Kleid einer Sprache zwängen. Ja? Optimierungsprobleme als Sprachen. Und kann mir natürlich dadurch keine wirklichen Wunder erhoffen, aber ein erster Schritt ist es hoffentlich. So, und das ist genau ein Optimierungsproblem, machen wir das mal im Singular, ein Optimierungsproblem P als Sprache. So, und das wäre nichts anderes als das Problem F, G. Und der Name ist ultra hässlich. So, und wofür steht das? Das steht im Wesentlichen dafür, dass ich versuche aus dem Optimierungsproblem P, ja, das sollte dasselbe P sein, dass ich versuche aus dem Optimierungsproblem P ein Sprachenproblem zu bauen, das ist lückenbasiert. Ja? Da soll eine Lücke aufgemacht werden und diese Lücke soll durch die Funktionen F und G beschrieben werden. So, gucken wir uns das an. Haben ein Maximierungsproblem und dieses Maximierungsproblem hat dann die Form, naja, Zielfunktion ist diese Funktion opt P. Instanz, Beschreibung des Optimierungsproblems sei das X. So, und dann habe ich im Wesentlichen zu diesem Optimierungsproblem zwei Mengen. Und wenn ich jetzt mal auftrage, dann habe ich irgendwo für die Instanz x das g von x und ich habe das f von x. Die Situation wird immer so sein, dass das F kleiner ist als das G. Ne? Das sehen Sie in der zweiten Zeile beschrieben. So, und was ich jetzt sagen möchte, ist, ich werde nicht direkt eine Sprache konstruieren, aber ich werde sagen, wann immer das Optimum in diesen Bereich, in diese Grauzone hineinfällt, dann ist es mir leider Gottes vollkommen schnuppe, was dann mit dieser Klassifizierung passiert. Wenn ich aber ein Siebtel ist, ja, also es ist 13,5% Zunahme gerade. So, was ich machen möchte, ich möchte tatsächlich, wenn ich einen Approximationsalgorithmus habe, oder lassen Sie mich das anders sagen, ja, wenn ich einen Algorithmus habe, der für jedes x ja, ne? Wann immer das Optimum tatsächlich rechts von g von x liegt, soll mein Algorithmus sagen, ja. Und er soll insbesondere auf diesem ganzen Bereich rechts von g von x mit ja antworten. Liegt das Optimum, das weiß ich von Anfang an nicht, auf der anderen Seite links, vom f von x. Ja, das f von x ist jetzt, das sollte ich vielleicht die Punkte mal entfernen, das f von x ist gerade der Wert, der linke Randpunkt der Grauzone, das g von x der rechte Randpunkt, liegt das Optimum hingegen links vom f von x, dann soll die Antwort nein sein. Ja, und dann würde ich sagen, dass ein Algorithmus das Gap-Problem löst. Also Algo löst das Gap-Problem das Optimum im Hinblick auf die Lücke richtig klassifiziert wird. Die Lücke fliegt raus. Ja, und die Lücke haben wir natürlich durch F und G beschrieben. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, das ist nun mal weder Optimierungsproblem noch ein reines Sprachproblem. Was ist der Sinn und Zweck des Ganzen? Ja, also wir verlangen eine fehlerfreie Charakterisierung der Instanz X im Hinblick auf diese F und G durch F und G beschriebene Grauzone. Solange das Optimum groß genug oder klein genug ist. Und wir möchten dann im Wesentlichen bekommen die Antwort, du bist groß genug, beziehungsweise du bist klein genug. Nicht? Und die Intuition bei diesem Ansatz ist im Wesentlichen zu sagen, okay, wenn der Bruch, wenn der Quotient g durch f klein ist, dann verlangen wir für eine richtige Klassifizierung eine Leistung, die vergleichbar ist mit der eines Approximationsalgorithmus. Ja, und das möchte ich jetzt gleich, noch nicht sofort, aber auf der übernächsten Folie mir dann anschauen. So, die erste Frage ist, wann ist ein solches Gap-Problem schwierig? Und ich möchte im Wesentlichen, nicht, Sie sehen, ich habe so ein bisschen Probleme, weil das ist kein reines Sprachenproblem. Es sind Eingaben herausgenommen. Ja? Ich kann mir das so vorstellen, wenn diese Grauzone nicht da wäre, dann wäre es ein reines Sprachenproblem. Dann könnte ich nämlich sagen, okay, mein lieber Freund, ich antworte mit 1, oder mit Akzeptanz, wie immer Sie das sehen wollen, wenn ich größer bin und ich antworte mit 0, wenn ich kleiner bin. Ja? Und Sie denken sich diese Lücke auf einen Punkt geschrumpft, ja? Dann wäre es ein reines Sprachenproblem. Aber das Sprachenproblem mutiert zu einem Promise-Problem. Ich gebe im Wesentlichen das Versprechen ab, einem Algorithmus gegenüber, dass das Optimum entweder rechts von der Lücke oder links von der Lücke ist. Und dann verlange ich vom Optimum zu sagen, es ist rechts von der Lücke oder es ist links von der Lücke. Ja, das ist, was man sagt, ein Sprachenproblem mit Versprechen. So, und jetzt gucke ich mir an, ob ich denn Sprachen tatsächlich reduzieren kann auf Promisprobleme. Nicht, was nützt mir dieser neue Begriff des Promisproblems, wenn ich nicht die altbekannte Schwierigkeit vererben kann? Ja? So, und das wäre genau dieser Versuch, eine Reduktion von Sprachen auf Promisprobleme. Nur nennen wir diese Promisprobleme nicht Promisprobleme, sondern Lücken- oder Gap-Probleme. Und im Wesentlichen wird da gesagt, wenn ich jetzt eine Sprache L habe, dann möchte die Reduktion einer solchen Sprache L auf ein Gap-Problem beschreiben. Wenn das W in L ist, dann soll gelten, dass das Optimum von P, aber jetzt mit transformierter Instanz, T von X, dann soll das tatsächlich größer sein als G. Als es soll rechts, die Instanz soll rechts von der Lücke geworfen werden. Ja? Und das bedeutet, die Lückenbeschreibung ist gegeben durch das T von X. Ja? Das soll ich haben. Ja, jetzt haben wir da statt dem X das W, aber ja, da sollte ich nun wirklich das W nehmen. So, auf der anderen Seite, wenn das W nicht in L ist, dann soll tatsächlich ich links von der Lücke landen und das würde bedeuten, dass ich kleiner bin als F von T von W. So, das wäre die Reduktion. Und wenn ich jetzt natürlich die Eigenschaft hätte, dass ich NP-hart bin, das heißt, angenommen, eine solche Reduktion existiert für alle Sprachen in NP. Naja, dann kann ich natürlich das Fazit ziehen, bitteschön, wenn P ungleich NP, dann ist das Gap-Problem nicht lösbar effizient. Ja? Und das genau möchte ich natürlich haben. P ungleich NP, daraus folgt das F und G Gap-Problem. Für P ist nicht effizient lösbar. Und das hätte ich gern. Warum hätte ich das gern? Naja, den Zusammenhang zur Approximation, den müssen wir noch herstellen. Ja? Und der kommt jetzt sofort auf der nächsten Folie. Ja? Aber das ist die Denke. Ich gehe vom Optimierungsproblem, groß B, zum Promisproblem. Versuche dann, das Promisproblem als hart nachzuweisen, indem ich konventionell, wenn Sie so wollen, Reduktionen von Sprachen mir anschaue, aber für alle Sprachen in NP. So, und würde dann folgern wollen, bitteschön, wenn das geschafft ist, dann kannst du einfach nicht effizient lösbar sein, Gap-Problem, weil wenn du effizient lösbar bist, nimm dir irgendeine Sprache, die NP vollständig ist, ja, und aufgrund dieser Beziehung kannst du ja folgern, vom Gap-Verhalten auf das Verhalten für die ursprüngliche Eingabe. Nicht? Sie sehen hier, dass wir bei der Reduktion kein Versprechen mehr geben müssen, ja? Sondern wir sagen unbedingt, entweder rechts davon landest du oder unbedingt links davon landest du. Ja? Das Versprechen ist dann nur ursprünglich in der Definition des Gap-Problems, nicht? So, aber was ich natürlich brauche, das wäre jetzt hier die Frage, Zusammenhang zum Optimierungsproblem. Das ist die große. Das ist natürlich zu klären. So, also das ist jetzt, ich bin da in der Mitte, habe ich aufgehört. Das ist da natürlich jetzt bisher nur die Aussage, bitteschön, wenn du in der Sprache bist, rechts davon, und wenn du nicht in der Sprache bist, links davon, links von der Lücke. Echt? Und das läuft darauf hinaus, dass wir für Eingaben W in L im Wesentlichen auf Instanzen reduzieren, die Hey. Wieso ist denn das? Nein, das ist Quatsch, ja. Also die Beschreibung auf der Folie unten müsste lesen, ist P ein. Ach so, sorry, ist das ein Minimierungsproblem? Sorry. Das ist überhaupt kein Quatsch, ja. Das ist äußerst vernünftig. Das Ganze kippt natürlich, wenn ich von Maximierung auf Minimierung schalte. Sie sehen oben die Beschreibung, all das ist unter dem Vorbehalt, dass es sich um Maximierungsprobleme handelt, geschehen. So, jetzt wird es aber interessant. Ich habe jetzt ein Maximierungsproblem und nehme an, dass die untere Schranke F tatsächlich effizient berechenbar ist. So, und dann nehme ich zusätzlich an, ich habe einen Approximationsalgorithmus und der hat einen Approximationsfaktor, der ist allerhöchstens oder mindestens, sollte ich sagen, von der Form f durch g. Ne? Und die Denke, die man haben sollte, ist, dass diese Lücke dann relativ klein ist, vom Quotienten her gesehen. So, und wenn ich dann annehme, dass ich tatsächlich ein Gap-Problem habe zu f und g, das NP hart ist, möchte ich auf einen Widerspruch kommen, einen Widerspruch zur Existenz des Approximationsalgorithmus, ja? Dann hätte ich genau das, was ich haben möchte. So, ich gehe also davon aus, ich habe einen schönen Approximationsalgorithmus mit dem recht kleinen Approximationsfaktor f durch g. Und dann möchte ich das Gap-Problem lösen. Und das ist jetzt eine sehr einfache Geschichte. Also, was weiß ich? A ist f von x durch g von x approximativ. Das ist der Approximationsfaktor. Was ich machen möchte, ich möchte das Gap-Problem lösen. Heißt, wenn ich weiß, dass das a von x größer ist als das f von x, muss ich immer noch dran denken, was macht ein Approximationsalgorithmus? Der holt sich eine Lösung und weiß von dieser Lösung, dass tatsächlich der Wert des Optimums mindestens f von x ist. Wir reden hier einen Approximationsalgorithmus. Ja? Dann ist das Opt p von x größer als das f von x. Nicht? Und in diesem Schluss verborgen ist wirklich die Aussage, den Approximationsalgorithmen, das haben wir damals so definiert, Approximationsalgorithmen müssen sich eine Lösung besorgen, und es ist verlangt, dass besorgen mit der eine Lösung, müssen sich eine Lösung L besorgen mit A von x gleich Zielwert, das war beschrieben, Zielfunktion des Optimierungsproblems für Instanz x und Lösung L ist das f. Ja? Das war im Wesentlichen unsere Definition von Approximationsalgorithmen. Ja? Das heißt, wenn ich weiß, dass der Approximationsalgorithmus mir einen Wert ausspuckt von irgendwas, bei Maximierungsproblemen weiß ich, es ist mindestens das, möglicherweise mehr. So, wie sollte ich mich jetzt verhalten in Bezug auf das Gap-Problem? Naja, ich weiß, ich bin hier. Ja? Ich weiß nicht, bin ich tatsächlich in dem Bereich rechts davon? Interessiert mich das? Nein. Wenn ich hier in der Wüste, in der Grauzone lande, dann kann ich ja sowieso machen, was ich lustig bin. Ich muss nur sorgfältig sein, wenn ich eine Instanz habe, wo das Optimum rechts davon liegt. Und auf jeden Fall kann es nicht links von der Grauzone liegen. Ja? Also kann ich im Wesentlichen sagen, in einem solchen Fall klassifiziere mit Ja oder klassifiziere mit, lassen Sie mich das explizit sagen, rechts von Grauzone. Bin ich fehlerfrei. Was ich natürlich auch sein muss. So, jetzt kommt der zweite Fall. Der zweite Fall sagt, jetzt bist du aber kleiner. Gleich dem f von x. Was mache ich dann? Hier haben wir gesagt, größer gleich, dann machen wir hier im Alternativfall kleiner. Naja, jetzt ist natürlich, dann haben wir möglicherweise ein Problem. Ja? Jetzt wird gesagt, ich hole mir hier irgendwo eine Lösung. Aber wenn jetzt tatsächlich der optimale Wert in der Grauzone landet, oder sogar, das wäre nicht schlimm, aber wenn der optimale Wert natürlich rechts davon, aber vor Beginn der Grauzone landet, dann habe ich ein wirklich königliches Problem. Naja, was wir machen, wir sagen, klassifiziere als oder klassifiziere mit links von Grauzone. Wir haben also den Mut, tatsächlich das zu sagen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass der Approximationsfaktor so scharf ist, dass wir hier keinen Fehler machen. Was ist denn das Problem? Im schlimmsten Fall, wir haben ja einen Approximationsfaktor von höchstens g durch f. Ja, ich hätte das umschreiben sollen, wenn ich Faktoren größer als 1 nehme. Das f ist ja immer unterhalb vom g. Schlimmstenfalls ist das Optimum für p. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem a von x, es ist kleiner gleich dem a von x. So, was muss ich machen? Ich muss es multiplizieren mit dem g von x und ich dividiere das durch f von x. So, jetzt weiß ich aber nach Fallannahme, dass a von x ist kleiner als das f von x. Ja, das heißt, ich bin kleiner als g von x. Was habe ich jetzt gerade erzählt, dass ich habe eine Fehlersituation, wenn tatsächlich das a von x sagt, ich bin hier, ja, aber der Approximations, aber das Optimum tatsächlich rechts von der Grauzone liegt, ja, dann bin ich im Fehlerbereich. Und das kann mir halt da nicht passieren. Ja. So, okay. Also wir sind größer gleich f von x und wir antworten mit ja und da gibt es überhaupt nichts dran zu deuteln, aufgrund der Eigenschaft, dass wir Lösungen besorgen und damit auch wissen, dass der, optimale Wert größer gleich ist. Wenn wir unterhalb liegen, dann müssen wir den Approximationsfaktor einsetzen und schließen, naja, wenn ich kleiner bin als f von x, der Approximationsfaktor garantiert dann, dass ich tatsächlich kleiner bin als g von x. Ne? Und das ist gut so. Heißt, wir haben jetzt tatsächlich für ein NP-hartes Gap-Problem, aber nur in diesem Fall, wenn ich die linke Schranke f und die rechte Schranke g habe, wir haben die Sicherheit, dass es keine effizienten g durch f approximativen Algorithmen gibt. Ja? So, und jetzt muss man sich natürlich fragen, okay, heißt das, dass das Problem der Klassifizierung von Optimierungsproblemen ein triviales Problem ist, weil wir das einfach reduzieren können auf NP-vollständige Probleme? Umgekehrt, weil wir NP-vollständige Probleme auf das Gap-Problem, entsprechende Gap-Problem reduzieren können. Nein, das ist die zentrale Frage und kann da natürlich gleich sagen, wir brauchen da neue Konstruktionen, aber das wird jetzt erstmal verschoben und verknüpft mit der Frage, angenommen, ich weiß, dass ein erstes Gap-Problem tatsächlich schwer ist, also NP-hart ist, kann ich dann schließen, dass auch weitere Gap-Probleme NP-hart sind? Also ich nehme an, ich weiß, dass das Gap-Problem F1, G1 schwer ist und ich möchte zeigen, dass das Gap-Problem zu F2, G2, aber einem zweiten Optimierungsproblem ebenfalls hart ist. So, um jetzt diese Härte nachzuweisen, sollte es doch reichen, wenn ich Folgendes sage. Ja, wenn ich die Lücke, die das P1 hat, auf eine Lücke werfen kann, die das P2 hat. So, das würde bedeuten, wir sind dann an dieser Stelle. Wir haben jetzt eine Lücke für das P1 beschrieben durch G1 und F1 und ich möchte dann eine entsprechend andere Lücke, das kann ganz, ganz anders ausschauen, F2, G2 beschrieben für das Optimierungsproblem P2, entsprechend auftun und möchte dann so transformieren, dass wenn ich links von F1 lande, ich auch links von F2 lande. Wenn ich rechts von G1 lande, dass ich auch rechts von G1 auch rechts von G2. Ja, und genau das soll jetzt hier gesagt werden. Lande ich rechts von G1, bitteschön rechts von G2. Wenn ich hier die Instanz X habe, dann soll ich hier die Instanz T von X haben. Wenn ich natürlich sage, ich lande hier, dann spreche ich davon, dass das Optimum von dem P1 und X hier landet und dass ich entsprechend hier das Optimum, für welches Problem das P2, allerdings transformierte Eingabe T von X, dass das dann an dieser Stelle landet. Nicht? Und es ist mehr oder minder klar, wenn das Verhalten zur Lücke hin von P1, das ja schon schwer ist, kopiert wird, bewahrt wird durch das Optimierungsproblem P2, dann ist auch P2 hart. Wenn ich links lande in dem P1, dann soll ich auch links landen in dem P2. Nicht? Und die Eigenschaft, aufgrund dieser sehr, sehr strikten Forderung, links auf links, rechts auf rechts, die Eigenschaft der Härte vererbt sich deshalb von dem P1 auf das P2. Habe ich hier irgendeine NP-vollständige Sprache, die ich auf das P1 reduzieren kann, dann kann ich diese Reduktion einfach fortsetzen, aufgrund der links auf links und rechts auf rechts Eigenschaft. Ja, da gehört nicht viel zu. Wenn ich das ausführe, dann wird das eher ärgerlich. Nicht? Und das heißt im Wesentlichen, wir brauchen ein erstes negatives Ergebnis und hätten negatives Ergebnis heißt Schwierigkeit für ein nicht triviales Optimierungsproblem nachgewiesen und hätten dann tatsächlich eine Lawine weiterer Approximationsergebnisse. So, und jetzt ist die zentrale Frage, was erwartet uns, wenn wir tatsächlich diesen Weg versuchen zu gehen und der Weg würde sagen, von Optimierungsproblem auf Promisproblem, NP-Härte des Promisproblems. Von Optimierung auf Promisproblem vollkommen einfach, das haben wir gerade gemacht. Aber NP-Härte des Promisproblems. Ja? Nicht? Und da wird mehr oder minder sofort klar, bitteschön, warum ist die Situation bei Sprachen so einfach? Naja, weil eben letztlich, wenn ich mir das Clique-Problem anschaue, da wird gefragt, gibt es eine Clique der Größe mindestens n halbe? Tja. Wenn das Ergebnis n halbe minus 1 ist, dann gibt es das nicht. Ist die Antwort nein. Ja? Wenn wir hingegen über die Optimierung reden, ja, n halbe plus 1, n halbe minus 1, was soll's? Ja? Das ist im Wesentlichen das gleiche Spiel. Aber nicht? Dadurch wird natürlich auch der Nachweis der Härte der Optimierung entsprechend schwieriger, weil die Lücke ist rausgenommen und wir geben ein Versprechen, dass wir nicht mit schwierigen Instanzen arbeiten. Das ist alles rausgenommen, was jetzt innerhalb, alles das an Instanzen rausgenommen, was sich innerhalb der Lücke bewegt. So, Gut, und ich hatte schon gesagt, wir brauchen neue Methoden und da ist ein solcher Ansatz, aber ich will erstmal versuchen zu schauen, oder ich will Folgendes machen, ich möchte das, was man in NP treibt, in neue Notation gießen. Und was man in NP treibt, das ist ja von der Form nicht deterministischer Algorithmus, bekommt eine Eingabe, rät eine Lösung und schaut, ob es sich tatsächlich bei der geratenen Lösung um eine tatsächliche Lösung handelt. Also, ich habe ein Algo, NP. Ich habe ein Algo, rät für X eine Lösung Y, verifiziert, dass Lösung Y verifiziert, dass Y wirklich eine Lösung ist, eine wirkliche Lösung. Nicht? Und da erzähle ich Ihnen nun überhaupt nichts Neues. In neuer Notation hätte ich einen Prover, hätte zwei Personen, einen Prover und einen Verifier. Was der Prover macht, der rät eine Lösung. Ich nenne das mal nicht raten, er produziert eine Lösung. Wie er das macht, ist vollkommen Schnuppe. Ob er rät, ob er berechnet, soll mir egal sein. Produziert eine Lösung. Eine, lassen Sie mich vorsichtigerweise sagen, eine mögliche Lösung. Weil dem Kerl ist nicht zu trauen. Der versucht, sie zu bescheißen. Ja? So, und hier haben wir den Verifier und der muss sich darüber klar werden, werde ich jetzt beschissen oder nicht. Ja? Was der Verifier, das wäre die Lösung Y, von der ich hier oben rede. Was der Verifier macht, der spielt die Rolle des Algos. Er überprüft mit dem Algorithmus, mit Algo, ob Y tatsächlich eine Lösung ist, eine tatsächliche Lösung. Und wenn Sie sich vorstellen, ja, dass Sie hier zwei Personen im Spiel haben, den Prover und den Verifier, dann ist natürlich die Kommunikation relativ einfach. Es wird von Prover zum Verifier kommuniziert, aber die Kommunikation ist extrem lang. Ja, hier wird eine lange, lange Lösung kommuniziert, lange mögliche Lösung. Und dann schaut der Verifier, bitteschön, was habe ich denn von dieser Lösung zu halten? Lange, ich sollte es so sagen, ja, eine lange potenzielle Lösung. So, und dann könnte man sagen, naja, gut, also wenn man jetzt dieses Kommunikationsmuster sich anschaut, der Verifier, naja, der hat halt sehr wenig Einfluss. Er kann die Kommunikation in keinster Weise steuern. Was ihm fehlt, ist die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ja, oder dem Prover zu sagen, bitte, 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 also interessiert mich gar nicht, was du mir hier erzählen willst, ich habe folgende Fragen. Ja, und das versuche ich jetzt in der neuen Sichtweise tatsächlich umzusetzen. Aber erst zu alten, wir haben den Prover, der rät, aber er wird uns möglicherweise versuchen, einen falschen Beweis unterzujubeln, eine falsche Lösung unterzujubeln. Der Verifier muss deterministisch überprüfen, ob es sich hier um eine korrekte Lösung handelt. So, und was muss tatsächlich passieren? Der Verifier trägt die Last. Der Verifier muss akzeptieren, wenn tatsächlich V muss. Diese Verpflichtung ist, darf nicht verletzt werden. Muss akzeptieren, wenn die Eingabe in der Sprache liegt. So, und der Verifier darf nicht akzeptieren, wenn die Eingabe nicht in Sprache. So, was ich jetzt versuche zu machen mit einer neuen Sichtweise von NP, ist zu sagen, Nummer eins, dieses Kommunikationsmuster, das der Prover mir im Wesentlichen den Beweis oder die Lösung gibt, breche ich auf. Ich habe meine Wünsche, die will ich kommunizieren und ich will Antworten auf meine Wünsche haben. Auf der anderen Seite, meine Fragen möchte ich, relativ wenige habe ich, und die Antworten zu diesen Fragen werden sehr, sehr kurz sein. Es handelt sich um Bits, die ich haben will, 0 oder 1. Ich habe eine derartig eingeschränkte Kommunikation, dass ich die Kriterien für eine erfolgreiche Berechnung aufweichen muss. Ja? So, jetzt genug der Vorrede. Nicht? Das ist hier die Vollständigkeit, von der die Folie redet. Nämlich, wenn ich ein Wort in der Sprache habe, dann muss ich es auch akzeptieren. Und hier habe ich Soundness, ich mache keinen Fehler. So, okay, jetzt aber Butter bei den Fische. Wir haben einen sogenannten R, Q Verifier. Wofür steht das R? Das R steht für eine Höchstzahl von Random Bits. Der Verifier bekommt also Zufall zur Verfügung gestellt und er darf Fragen stellen. Wie viel Zufall bekommt er zur Verfügung gestellt? R von n Bits, oder besser gesagt, wenn das x die Eingabe ist, dann würde der Zufall nichts anderes sein als R von Länge von x. Also ich kann sich schon darauf vorbereiten, die Definition, die wird relativ unmotiviert sein, der Zusammenhang zur tatsächlichen Optimierung vollkommen unklar und plötzlich wird sich dann der Schleier lichten. Also, da haben wir jetzt den Prover und wir haben den Verifier. Der Prover versucht wieder zu betrügen. Was der Prover macht, der wählt einen String. Eine mögliche Lösung oder einen möglichen Beweis, wie immer Sie das wählen wollen. Ja? So, das ist ein langer String. Sieht der Verifier diesen String? Nein. Ja, nennen wir das mal ruhig Beweis. Ja? Beweis oder Lösung, das benutze ich austauschbar. Wenn ich von einer Lösung spreche, dann habe ich natürlich die Betonung auf Optimierungsprobleme. Bei einem Beweis spreche ich davon, zu beweisen, dass die Eingabe zur Sprache gehört. Ja? So, was Sie sich vorstellen müssen, dass die beiden, weil er versucht zu bescheißen, ja, und ich könnte mir vorstellen, nach einiger Zeit will der Verifier ihm an den Kragen. Ja? Das heißt, da kommt eine Wand davor. Ja? Die werden also voneinander getrennt. So. Was der Verifier bekommt, der bekommt R von für Instanz x. Das ist die die Eingabe. Für Instanz x bekommt der Verifier R Länge von x. Viele Zufallsbits. Und er darf Q Länge von x viele Fragen stellen. Die sind erlaubt. Okay, wie genau arbeitet der Verifier? Ich habe die Eingabe, dann ist sie nicht x, sondern w. Ich habe die Eingabe w, ich habe meine Zufallsfolge, das ist das Sigma, das besteht aus höchstens r von w Zufallsbits. Und dann fordert der Verifier tatsächlich Beweisbits an, an den Positionen, die er in, seine Frage, in seiner Frage formuliert. So, was ich jetzt mache, der Verifier würfelt mit den Zufallsbits, die er bekommen hat, und fragt, wie der String, wie die Bits im String für die Positionen für bis zu 2 von x Positionen aussehen. Wie komme ich an diese, als Verifier, wie komme ich an diese Positionen? Naja, Sie würfeln mit den r von x Zufallsbits sich einen Zufallsstring aus und arbeiten dann deterministisch in polynomieller Zeit. Deterministisch in polynomieller Zeit werden Sie dann diese q von x Positionen berechnen und diese q von x Positionen an den Prover weitergeben. So, der Kollege ist natürlich betrügerisch, allerdings hat es jetzt einen Schiedsrichter. Und dieser Schiedsrichter sagt, Prover, du hast den Beweis mir gezeigt, du musst jetzt tatsächlich zu den Positionen, zu denen der Verifier die Fragen gestellt haben, wahrheitsgemäß die Bits rübergeben. Ja? Also die Kommunikation sieht im Wesentlichen so aus, die Fragen werden gestellt, die Antworten gehen rüber und dann muss der Verifier zu einem Fazit kommen. Ja, also das ist immer noch eine sehr, sehr eingeschränkte Kommunikation, Fragen kommen, Antworten werden gegeben. Wichtig wäre jetzt festzustellen, von wie vielen Zufallsbits reden wir und von wie vielen Fragen reden wir. Wenn ich jetzt die Fragen gestellt habe, die nachfolgende Rechnung hängt dann nur noch ab von der Eingabe, wie auch die, hängt ab von der Eingabe W, von den Zufallsbits und den gegebenen Antworten, die Rechnung des Verifiers vor Stellung der Fragen hängt natürlich nur ab von der Eingabe und den Zufallsbits. Nicht? Und ansonsten ist das ein deterministischer Algorithmus, von dem ich jetzt noch nicht gesagt habe, dass er tatsächlich, doch, jetzt wird es gesagt, er rechnet in polynomieller Zeit. Was ist das n? Das n ist die Länge von dem w. Ja? Also ein etwas merkwürdiges Modell. Es hat schon zu dem altbekannten Modell für NP einen Zusammenhang, weil ich dort ebenfalls einen Prover, auch einen Verifier habe, aber vollkommen neuer Setup mit der Anzahl der Zufallsbits und der Anzahl der Fragen, die ich stellen darf. So, wann gehört denn eine Sprache, was ich jetzt machen möchte, möchte die Komplexitätsklasse erklären, und zwar die Komplexitätsklasse, die auf diesem Modell aufbaut. Die Komplexitätsklasse nämlich Probabilistically Checkable Proofs, und warum der Name soll jetzt doch durch die Berechnungsart geklärt werden. Q. Nee, R zuerst. Q. Welche Sprachen liegen tatsächlich in dieser PCP-Klasse? Eine Sprache gehört genau dann zur Komplexitätsklasse, wenn der Verifier es schafft, vollständig zu sein. L in PCP, R, Q. Genau dann, wenn erstens der Verifier ist vollständig. Und was heißt das? Naja, wenn das W zur Sprache gehört, jetzt haben wir das W natürlich an dieser Stelle X genannt. Ja. Hier sind wir aber mit dem W zugange gewesen. Wenn das W zur Sprache gehört, dann muss der Verifier einen Beweis mindestens akzeptieren, und zwar mit Wahrscheinlichkeit 1. Ja, weil wir haben ja hier, weil wir würfeln, die Möglichkeit zu sagen, naja, bei einigen Berechnungen, da sagen wir ja, bei anderen sagen wir nein. Ja? Wenn das W in L, dann es gibt einen Beweis, es gibt einen String, den V stets akzeptiert. So, und zweitens, der Verifier ist sound. Und was heißt das? Wenn es tatsächlich der Fall ist, dass der Prover betrügen möchte, ja, dann möchte ich durchsetzen als Verifier, er kann mich bescheißen, aber nicht die ganze Zeit. Das heißt, für alle Strings, ja, der versucht natürlich, mich auf alle möglichen Arten und Weisen zu bescheißen. Für alle Strings akzeptiert V mit Wahrscheinlichkeit Alpha. Was ist das Alpha? Das interessiert mich nicht. Das muss eine Konstante sein und die muss kleiner sein als 1. Ich muss mich spürbar für Strings oder für Eingaben, die nicht zur Sprache zählen, unterscheiden von Strings, die zur Sprache gehören. Und spürbar heißt, positiv gehört zur Sprache Wahrscheinlichkeit 1, ansonsten Wahrscheinlichkeit kleiner 1, ja? Mehr nicht. So, ja, das ist die Komplexitätsklasse. Vollständigkeit haben wir da oben schon formuliert. Dann kommt noch die Soundness dazu. Wenn ich nicht zur Sprache gehöre, dann darf ich nur mit Wahrscheinlichkeit Alpha kleiner als 1, das haben wir hoffentlich hier, ja, ne, das haben wir hier gesagt, akzeptieren. Okay. Versuchen wir mal ein bisschen rumzuspielen. Was ist BCP 0,0? Sie kriegen keinen Zufall und Sie dürfen keine Fragen stellen. Ja, Entschuldigung, was darf ich denn? Ja, Sie dürfen rechnen in polynomieller Zeit. Wie denn? Deterministisch. Ja, puff, dann ist das doch P. Ja, ich kriege nichts, aber auch rein gar nichts. P. Komm, Junge, P. Ui. Aha. So, und was passiert unten drunter? Ich habe PCP 0, Poly N. Was zum Teufel ist das? Darf ich Zufall, darf ich zufällige Bits, mit zufälligen Bits arbeiten? Mit einem Zufallsstring? Nein, gibt's nicht. Aber ich darf polynomiell viele Fragen stellen. Aha, ja, dann frage ich doch. Dann nehme ich an, dass der Prover tatsächlich eine Lösung präsentiert, zum Beispiel für das Dreisatzproblem eine erfüllende Belegung. Wenn er das nicht tut, das ist mir sowas als Verifier egal. Dann lasse ich ihn durchfallen, dann verwerfe ich halt. Es gibt aber auf jeden Fall einen String, der im Fall von Dreisat einer erfüllenden Belegung entspricht, wenn es denn eine solche gibt. Und diese erfüllende Belegung würde ich Bit für Bit abfragen, Poly N gleich N würde reichen. NP kommt raus. Ich darf alles abfragen. Poly N länger wird ein Beweis im Falle einer nicht-deterministischen Berechnung sowieso nicht sein. Ich frage ihn ab und dann würde ich deterministisch schauen, was denn Sache ist, ob ich akzeptieren soll oder nicht. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass der Prover so blöd ist, und weil er muss den Beweis rüber wachsen lassen, ja? Dass der Prover so blöd ist und einen Beweis mir gibt, den ich nicht akzeptiere. Gibt mir ja alles, ja. Poly von N. Alles würde natürlich bedeuten, er gibt mir einen polynomiell langen Teil des Beweises. Wenn sein Beweis länger ist, dann interessiert mich das sowieso nicht im Falle von NP. So, was würden Sie denn davon halten, wenn wir tatsächlich sagen, okay, kriegst ein bisschen mehr. PCP 0,0 hatten wir gesagt, ist P. Was würde denn passieren, wenn ich dem Verifier log n Zufallsbits gebe, aber er darf nicht fragen? Also er kriegt ein bisschen mehr als im ersten Fall. Ja, was ist seine Situation? Den Prover gibt es für ihn nicht. Er darf ja nichts fragen, ja? Das Einzige, was er kriegt, sind log n Zufallsbits. Das heißt, was er machen kann für eine Berechnung, er kann bis zu 2 hoch log Berechnungen ausführen. 2 hoch log ist eine Zahl, die nicht besonders eindrucksvoll ist, nämlich n. Er führt alle Berechnungen nach, der Prover, Quatsch, der Verifier führt alle 2 hoch log, sprich n, vielen Berechnungen nacheinander aus. Ja, und dann schaut er sich an, ob denn eine Berechnung ja, er kann alle Berechnungen nacheinander, Moment. Ja, nicht? Und also was rauskommen muss, ist natürlich, das ist gleich P. Aber warum ist das so? Ich kann, so wie ich das versucht habe zu sagen, alle möglichen log n Kombinationen von Zufallsbits durchprobieren und bekomme dann bestimmte Antworten. Heißt, ja, mit den Zufallsbits habe ich genau die Kraft wie ohne. Weil das hätte ich ja auch ohne Zufallsbits, hätte ich sie mir ja alle log n vielen Kombinationen selbst berechnen können. Big deal, ja. Dieses Geschenk von log n ist kein Geschenk. Hätte ich mir selber geschenken können, ja. Ist gleich p. Was passiert denn, wenn Sie tatsächlich zwei Zufallsbits haben? Zwei Zufallsbits. Sie dürfen zwei Fragen stellen. Und da wird die Übungsaufgabe sagen, P. Ja, das ist die Übungsaufgabe. Dann machen wir hier mal schön ein O von log. So, und dann kann man sich fragen, drei Fragen darf man stellen. Zwei, ne, tote Hose, drei. Das ist NP. Das ist irgendwie wüst. Ja? Es ist unklar, was dieser ganze Ansatz überhaupt tut, ja, warum man ihn so durchführt, aber es ist irgendwie wüst. Ich darf eine Frage mehr stellen und boom. Ja, es ist eine Explosion in Komplexität. So, schönes Problem. Ich habe das Graph-Isomorphie-Problem und möchte jetzt einfach mal an dem Graph-Isomorphie-Problem ein bisschen rumspielen, um zu lernen, was ich mit Zufallsbits anfangen kann. Insbesondere möchte ich zeigen, dass das Graph-Isomorphie-Problem in der Klasse PCP liegt. Log von N-Fakultät, obere Gauss-Klammer, eine Frage darf gestellt werden. Was ich auch voraussetze, ja, wir haben nie davon gesprochen, wie lang ist denn überhaupt dieser Beweis? Keine Einschränkung. Keinerlei Einschränkung. Auf der anderen Seite, wenn wir gerade mal log n viele unterschiedliche oder proportional zu log n viele unterschiedliche Zufallsbits haben, wie viele verschiedene Fragen kann ich denn überhaupt stellen mit log n verschiedenen Zufallsbits? Das ist nicht so viel, das ist polynomiell in n viel. Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich in dieser Situation, ja, ich springe jetzt erstmal von der Frage der Graph-Isomorphie zurück, wenn ich jetzt in dieser Situation frage, wie lang kann denn der Beweis für den Prover sinnvollerweise sein, polynomiell? Ist er länger als polynomiell, ja, dann kann der Verifier überhaupt den Unterschied nicht wahrnehmen, weil er hat ja nur so wenige Möglichkeiten und er darf ja nur 3 Fragen pro Möglichkeit stellen. Insgesamt hat er die Möglichkeit, polynomiell oft 3 Fragen zu stellen, ja. Und dann würde es halt sinnig sein, für den Prover zu sagen, gut, mein Beweis ist eh nur polynomiell lang. Jetzt gehen wir anders vor. Jetzt haben wir extrem viele Zufallsbits. Nicht log n, sondern log von n Fakultät n log n. Ja? 2 hoch n log n, das ist schon eine Menge Schotter. Ja? Das sind Zufallsmöglich sind Beweise, Und das, genau das werden wir auch spielen, dieses Spiel. Möglich sind Beweise mit Länge bis zu N Fakultät. Möglich in dem Sinne, dass sie auch ausgenutzt werden können. Ja? So, und was ist die Eingabe? Eingabe ist von der Form G1, G2. Okay. Was macht der Verifier? Der Verifier wählt zufällig eine Permutation aus, Pi. Ich glaube, ich brauche zweimal log n, ja? Wählt zufällig Pi und eine Position und einen Wert i, entweder in 1 oder 2. Er fragt, nicht, das kann ich natürlich mit zweimal n-Fakultät, das Pi kann ich auswürfeln mit Log von n Fakultät vielen Zufallsbits und dann kommt noch ein weiteres Zufalls, na, wieso so 2 plus 1, ja? Und ein weiteres Zufallsbit kommt hinzu, um zwischen 1 und 2 zu unterscheiden. So, er wählt zufällig und fragt, ist, was ist ein Bit? Was ist das Beweisbit? An Position Pi von GB. Ja? Das heißt, was der Verifier annimmt, und der Verifier spielt natürlich das Spiel, dass er sagt, gut, meine Annahme zählt, weil ich muss sicherstellen, dass ich irgendeinen Beweis, wenn denn tatsächlich, wir reden hier, denke ich, nicht über die Graph-Isomorphie, sondern die Graph-Nicht-Isomorphie, ja. Meine Annahme ist nämlich, tun wir das, nicht-isomorph sind, genau. Meine Annahme ist die, die zählt, heißt, ich erwarte einen gewissen Beweisstring. Wird dieser Beweisstring mir gegeben, dann bin ich zufrieden. Wird er mir nicht gegeben, werde ich den erbarmungslos niedermachen. Ja? Mit Wahrscheinlichkeit 1 vielleicht verwerfen. Ja? So, und die Annahme des Verifiers ist, der Beweis in Position H hat eine 1, genau dann, wenn das H isomorph ist zu G1. Hat eine 2, genau dann, wenn das H isomorph ist zu G2. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, der Prover sitzt da und versucht zu betrügen. Er versucht, den Verifier dazu zu bringen, zu akzeptieren, obwohl die beiden Graphen isomorph sind. Der Prover hat aber ein gewisses Problem. Er weiß nicht in dem Prozess, den der Verifier durchführt, welcher der beiden Graphen denn genommen wurde und permutiert wurde. Keine Ahnung. Der Verifier geht davon aus, dass er tatsächlich einen Beweis auf der anderen Seite, auf der Prover-Seite vorliegen hat. Und er wird verlangen, wenn ich das G1 permutiert habe, dann will ich, dass das Bit eine 1 ist. Habe ich das G2 permutiert, dann will ich, dass das Bit eine 2 ist. Ja, das Bit eine 2, 0 oder 1, ja, ist egal. So, spielen wir das durch. Wähle zufällig den Graphen und permutiert zufällig einen der Graphen G1 oder G2 und permutiert mit einer zufälligen Permutation, um den Graphen H zu bekommen. Er erwartet, dass der permutierte Graph genannt wird, das heißt entweder, dass das GI genannt wird. Ja? So, und wenn ich jetzt die Antwort I erhalte, dann wird der Beweis akzeptiert, wenn es sich um das I handelt, um das GI gehandelt hat, das ich permutiert habe als Verifier. Als Verifier. Ja. So, wenn ich jetzt weiß, dass die beiden Graphen tatsächlich nicht isomorph sind, dann gibt es einen Beweis, nämlich den Beweis, den ich nach Annahme erwarte, nach Annahme des Grundannahme des Verifiers erwarte, dann gibt es einen Beweis, den der Verifier mit Wahrscheinlichkeit 1 akzeptiert. Na, da hat er keine Probleme mit. Ist es aber so, dass die beiden Graphen isomorph sind, dann wird der Verifier mit Wahrscheinlichkeit 1/2 bei der ersten Antwort schon sagen können, nee, mein lieber Freund, du versuchst mir hier einen unterzujubeln. Ich habe das G1 permutiert, du behauptest, dass G1 und G2 nicht isomorph sind, aber gibst mir G2. Du hast ein Problem, du bist der Lüge überführt worden. Ist das klar geworden? Stellen Sie sich vor, zwei Situationen. Situation 1, G1 ist nicht isomorph mit G2. Nicht isomorph. Wenn ich jetzt das G1 permutiere als Verifier, permutiert G1, fragt, ist Pi von G1 isomorph zu G1 oder ist Pi von G1 isomorph zu G2? Wenn tatsächlich in dieser Situation, wie beschrieben, G1 ungleich G2 ist, dann gibt es einen Beweis, der sagt, Mensch, wenn du G1 gerade permutiert hast, dann ist natürlich das G1 weiterhin isomorph zu dem G1 und dann gebe ich das G1. Es kann nicht isomorph sein zu dem G2. Ein wahrheitsgemäßer Beweis wird von dem Prover deshalb akzeptiert. Situation 2 hingegen, G1 und G2 sind isomorph. So, was macht der Verifier? Der macht dasselbe Prozedere, das er schon durchgeführt hat. Das heißt, er permutiert das G1 und schickt dann die permutierte Version an den Prover. Ja, was soll denn der Prover sagen? Der Prover sieht, was ist das H? Das weiß er nicht, aber das ist die Permutation von dem G1. Er sieht nur das H. Ja, Entschuldigung. Und er weiß, G1 ist isomorph zu G2. Er weiß aber nicht, hat denn der Verifier jetzt das G1 genommen und permutiert oder hat er das G2 genommen und permutiert? Keine Ahnung, die sind durch die Wand getrennt.
Das ist doch im Kern das Zero-Knowledge-Protokoll, was Sie gerade
sagen. Ja, genau. Genau. Das ist die einzige Möglichkeit, diese Art von Protokollen, die wir haben, die PCP-Protokolle, tatsächlich mit einem Beispiel zu versehen, weil wir hier extrem viel Zufall zulassen. Nicht? Und Sie sehen, ich habe gar nicht so viel Zufall, ich habe nur logarithmisch vielen Zufall. Und jetzt eine einfache Frage gestellt. Können Sie sich vorstellen, dass es einen PCP-Beweis gibt, für Dreisat. Ja, also die Frage, die ich stellen möchte, nur um so ein bisschen rumzuspielen mit dieser neuen Klasse, ist Dreisat, das Erfüllbarkeitsproblem für 3KNF, liegt das im PCP logarithmisch viele Zufallsbits sind erlaubt, und du darfst konstant viele Fragen stellen. Was würde naheliegen? Es würde auch naheliegen zu sagen, dass ein Verifier sagt, okay, ich erwarte auf Seiten des Provers eine erfüllende Belegung. Okay, das ist das Erste. Und die zweite Sache ist dann, dass er sagt, gut, dann frage ich doch, dann würfel ich einfach eine Klausel aus und frage die Bits nach in der Belegung für die Literale dieser Klausel. V würfelt eine Belegung aus und fragt die Werte eine Belegung aus. V würfelt eine Klausel aus und fragt die Werte der Literale in der Klausel nach. Drei Anfragen nur, ne? Voll. Wird das funktionieren? Er würde akzeptieren, ich habe nicht gesagt, man akzeptiert. Der Verifier würde akzeptieren, wenn er sieht, hey, Klausel erfüllt. Funktioniert das? Haben wir einen Grund, warum das nicht funktionieren kann? Nicht ohne Vorarbeit. Ich meine, irgendein Protokoll von diesem Typus wird man schon bekommen, ja? Aber nicht so trivial einfach, ja? Haben Sie da?
Eine Klausel zu erfüllen ist nicht schwierig.
Genau. Aber ja, er würfelt die Klausel zufällig aus, ne? Also da ist schon so ein bisschen. Überzeugungskraft in einer positiven Antwort drin, aber überhaupt keine Überzeugungskraft, wenn es sehr, sehr einfach ist, die meisten Klauseln zu erfüllen und dann einige wenige Abweichler. Nehmen wir an, wir haben n-Quadrat-Klauseln bei n-Variablen. Angenommen, ich habe eine Belegung, die erfüllt alle Klauseln bis auf n viele aus n-Quadrat. Jetzt würfel ich die Klausel aus und was kriege ich? Hochwahrscheinlich kriege ich eine der erfüllten Klauseln. Bin ich glücklicher oder zufriedener oder bin ich informierter geworden? Nö, überhaupt nicht. Aber dieses Protokoll ist tatsächlich erfolgreich wann? Es ist erfolgreich dann, wenn für jede Belegung, die nicht erfüllend ist, die Anzahl nicht erfüllter Klauseln substanziell groß ist. Nicht n aus n Quadrat, sondern mindestens, sagen wir mal, ein Viertel nicht erfüllt. Ja, ich muss mir dann im Wesentlichen, und damit dieses Protokoll erfolgreich ist, für eine Dreisatzklausel, eine andere Dreisatzklausel, die damit in Verbindung steht, eine andere Dreisatzklausel bauen mit der Eigenschaft, diese neu gebaute Dreisatzklausel ist genau dann erfüllbar, wenn die alte erfüllbar ist, Punkt 1. Und Punkt 2, wenn die Formel, die neu gebaute, nicht erfüllbar ist, dann ist ein großer substanzieller Prozentsatz der Klausel nicht erfüllt. Und dann ist natürlich das Protokoll, das im Wesentlichen sagt, ja, dann ziehe ich eine Klausel zufällig und wenn der Prozentsatz, der muss konstant sein, ja, größer als 0, fix größer als 0 sein, nicht n durch n Quadrat, dann würde das beliebig klein, sondern er müsste mindestens, sagen wir mal, ein Zehntel sein, naja, dann würde ich halt 20 Klauseln ziehen. Ja? Mir ist ja erlaubt, eine beschränkte Anzahl von Fragen zu stellen. Was jetzt beschränkt heißt, davon reden wir hier ja nicht. Ja, also was ich sagen möchte, ich kann Ihnen so gut wie kein Beispiel geben, einfach weil die Konstruktion dieser neuen Dreisatzformel zur alten, ja, für die das Protokoll versagt, weil diese Konstruktion so schwierig ist. Weil ich ja verlangen muss, Mensch, wenn du nicht erfüllt bist, dann bist du tatsächlich hochgradig nicht erfüllt. Ne? Und ich muss natürlich in der Konstruktion der neuen Dreisatzformel erzwingen einen Zusammenhang zur alten. Ist die alte erfüllbar, muss die neue erfüllbar sein und umgekehrt. Okay, dann machen wir dann nach der Pause weiter.